Moin, Thorsten Jost ist hier, Moderator der AIDA Radio Primetime Show. Die hört ihr immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr über DAB Plus oder über den Livestream. Hier in diesem Podcast Best of Primetime Show gibt es immer die Highlights der vergangenen Woche, also von den Gästen, von den Themen, die ich in dieser Woche bei mir in der Sendung hatte. So zum Beispiel stand am Montag die Leitung nach Bali zu Carly Meteling und ihrem Mann Jean Daniel. Die beiden sind ausgewandert, haben etwas ganz Wunderbares eröffnet in Indonesien und darüber haben wir unter anderem gesprochen. Ich war mit Olaf und Jana Eichhorst verbunden. Das ist ja die Crew von Felix Urlauber, wenn ihr so wollt. Das ist ja ein Social Media, ein Instagram-Phänomen. Einer, der viel auf den Schiffen unterwegs ist und von dort berichtet, der Felix Urlauber. Und da dürfen Olaf und Jana an seiner Seite nie fehlen. Ursula Meile, Senior Manager Entertainment Technik Operation, hat uns in ihren Arbeitsbereich mit eingeführt, hat uns da ein wenig was dazu erzählt. Wir haben über besondere Cafés und Restaurants gesprochen, über ja, etwas, das nicht so alltäglich ist. Und Justine Hadekopf war bei mir zu Gast. Sie ist nautische Offizierin an Bord unserer Schiffe und hat uns auch in ihren Tagesablauf ein wenig mitgenommen. Und darüber haben wir unter anderem gesprochen. Und jetzt viel Spaß mit dem Best of Primetime Show Podcast hier von AIDA Radio.
Die AIDA Radio Primetime Show.
Hier ist die Primetime Show, hier ist AIDA Radio. Schönen Feierabend. Freue mich sehr, dass Carly und Jean Daniel heute bei mir zu Gast sind. Die beiden sind ausgewandert, sind mittlerweile in Indonesien gelandet. 2018 habt ihr Deutschland den Rücken gekehrt. Und habe gesagt, wir sind jetzt mal auf unbestimmte Zeit unterwegs und habe dann gesagt, in Indonesien, hier bleiben wir. So, und dann, was habt ihr dann geplant? Ihr habt ein, glaube ich, wunderbares Projekt auch gegründet, ne?
Ja, genau. Also wir haben einfach festgestellt, dass die Zeit sich einfach krass verändert. Es wird immer digitaler, es gibt immer mehr Menschen, die digital arbeiten. Und wenn man ortsunabhängig arbeitet, dann macht das ja irgendwie auch total Sinn, irgendwo zu leben, wo das Wetter schön ist. Ja? So, und da bieten sich solche Orte wie Bali natürlich an. Und es ist tatsächlich so, wenn man jetzt reist, also es gibt so ein paar Orte auf dieser Welt, die, ja, ich sag mal, die so entstanden sind durch diese Expats, durch Menschen, die gerne reisen, die gerne im Ausland leben. Diese Orte sind unglaublich begehrt. Und dann haben Jean Daniel und ich gesagt, lass uns doch einfach noch einen zusätzlichen Ort schaffen, weil hier in Bali, ich weiß nicht, wer Bali kennt, es ist einfach total voll. Das ist der einzige Nachteil, den ich jetzt so sehe für mich persönlich hier in Bali. Auch viele andere Orte, die sage ich jetzt mal, irgendwo schön im Süden liegen, mit einem schönen, mit schönen Umgebung und mit einem westlichen Standard, die sind zum Teil so krass überfüllt. Ja, und dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach anfangen, ja, zusätzlichen Ort zu schaffen für Menschen, die ortsunabhängig arbeiten wollen, vielleicht auch Familien, wo die sagen, ich möchte meine Kinder nicht in das klassische Schulsystem schicken, oder Menschen, die sagen, ich habe mein Leben lang gearbeitet, jetzt bin ich Rentner, meine Kinder sind ausgeflogen, ich würde irgendwo gerne leben, wo das Wetter schön ist, wo ich in einer tollen Community bin. Ja, und dann haben wir einfach angefangen. Wir hatten Zeit, wir hatten Geld und dann ging's los.
Genau, und wir haben das jetzt nicht auf Bali gemacht, ja, weil wir jetzt ja aktuell gerade in Bali sind, sondern zwei Inseln weiter auf Sumbawa, das liegt östlich von Lombok. Lombok ist ja die nächste Insel zu Bali und Sumbawa ist ungefähr doppelt so groß wie Bali und da gibt es noch so gut wie gar keine Touristen. Also da gibt es noch richtig viel unberührtes Land, wirklich paradiesisch schön und da kann man halt noch ja, richtig schön was aufbauen, richtig schön in der Natur leben mit Blick aufs Meer, ohne dass man dann dem Rush-Hour-Verkehr steckt, wie das jetzt hier in Canggu zum Beispiel ist.
Ja, ja. So, und das heißt also, da habt ihr dann wie viele Auswanderer, so Pi mal Daumen, kann man das mit einer Zahl festmachen oder kommen da immer ein paar mehr, ein paar weniger?
Also es sind 20 Hektar Land. Also wir müssen dazu sagen, wir haben den Henry kennengelernt. Der Henry hat schon vor mittlerweile wahrscheinlich 10 Jahren das Land gekauft und wir haben den einfach so, wir saßen im Restaurant, er saß neben uns, wir haben uns angefreundet und er sagt, ja, ich habe hier das Land, habe aber eigentlich gar keine richtige Idee, weiß gar nicht genau, wie ich das umsetzen soll. Und dann haben wir gesagt, wir haben kein Land, aber wir haben eine Idee. Und so haben wir uns quasi gefunden und wir haben Grundstücke, wir haben zum einen jetzt 2 Resorts, damit haben wir angefangen, um einfach eine Infrastruktur zu schaffen. Wir haben 2 Restaurants und mit mittlerweile wahrscheinlich so um die 20 verschiedene Bungalows, die man mieten kann.
Und es ist jetzt total schade, dass wir hier im Radio sind, weil wir würden euch jetzt so gerne Fotos und Videos zeigen, weil das ist so unglaublich paradiesisch schön, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wenn ihr diese Fotos, Videos sehen würdet, ihr würdet sofort alles stehen und liegen lassen, eure Jobs kündigen und einfach herkommen.
Heute mit Olaf und Jana Eichhorst. Felix Urlauber ist mit dabei und wir haben vorhin schon geredet, dass er unfassbar viele Menschen erreicht bei Facebook und bei Instagram. Und wenn man auch mal so jetzt bei Instagram die ganzen Bilder sich ansieht, der hat ja auch immer was anderes an. Also mega viele Outfits. Könnt ihr ungefähr beziffern, Jana und Olaf, wie viele Outfits Felix hat?
Also das kann ich gar nicht beantworten, ehrlich nicht.
Man kann die Kleidung ja auch kombinieren und feststeht, also es bestimmte Kleidungsstücke sind gekauft. Sehr, sehr viele Kleidungsstücke sind mittlerweile aber dazugekommen, die umgenäht wurden oder auch komplett neu genäht wurden. Dann sind bestimmte Accessoires mit dazugekommen, dass wir meinetwegen zum Stahlschnitt von der Aida Nova hat er einen eigenen Bauarbeiterhelm bekommen, dass er dementsprechend auch geschützt war auf der Werft und Rettungsweste hat er selber zwei Stück und Uniformen, unterschiedliche Uniformen von den Crewmitgliedern teilweise auch bekommen. Also da ist schon einiges über die Jahre zusammengekommen.
Man stellt sich das jetzt immer so vor, als wenn er einen eigenen Kleiderschrank hat. Das werden wir auch öfters mal gefragt. Nein, er hat keinen eigenen Kleiderschrank, dadurch, dass seine Kleidung ja wirklich sehr klein ist. Felix ist ja nicht so groß. Kleidung ist auch recht klein. Also reicht das so in ein paar Kästchen.
Aber wenn wir an Bord gehen, hat er mehr Möglichkeiten, sich an- und umzuziehen als wir. Weil oft ist es ja begrenzt über entweder einen Koffer oder wenn man fliegt, zum Beispiel auch über die Gewichtsangabe. Und das ist bei Felix ein bisschen anders. Ne? Also da kann man dann dementsprechend ein bisschen mehr mitnehmen und wir müssen Felix genießt das natürlich auch dementsprechend am Abend, aber auch standesgemäß sich zu kleiden. Ne? Also wenn wir meinetwegen ins Rossini gehen oder so, dass er jetzt nicht im Schlabber-T-Shirt da sitzt, sondern dementsprechend, wenn er auch hat, mit Schlips und Kragen.
Und Smoking.
Genau. Und Smoking. Wer von euch beiden entscheidet denn, was er anzieht oder macht ihr das gemeinsam?
Größtenteils macht das Jana.
Ja, aber ich hole mir auch immer Rat, ne, wenn ich nicht weiß, oh, welches Outfit jetzt. Und dann beraten wir uns. Aber im Großen und Ganzen habe ich da so.
Ich glaube, das liegt aber insgesamt so in, ich sag mal, die holde Weiblichkeit, glaube ich, hat da mehr ein Händchen dafür, was Kleidungsstücke so zu kombinieren anbelangt. Also, denn ich selber hole mir da auch ab und zu mal nochmal Rat. Oder, wie sieht das aus? Kann man das anziehen? Kann man das nicht anziehen? Also von daher.
Sagen wir mal so, bei uns ist das so.
Ursula Meile ist heute bei mir zu Gast. Sie ist zum einen für die Spezialprojekte verantwortlich und ansonsten Senior Manager Entertainment Technik Operation. Ich würde gerne mal kurz bei einem Beispiel noch bleiben. Ursula, Aida Nova ist ja in dieser Saison im Winter im hohen Norden unterwegs. Jetzt haben wir da eine Eislaufbahn drauf, wir haben Gondeln drauf. Jetzt kann man die ja nicht schnell mit zwei Leuten da drauf tragen. Wenn ihr sagt, wir bauen da jetzt Gondeln in diesem Winter drauf, das ist ja dann auch logistisch ein Riesenprozess. Wie seid ihr da vorgegangen? Also wie läuft das ab?
Also wie ich vorhin schon erwähnte, ist es ja ein Teil ist Entertainment, dann kommt F&B dazu, da kommen ja ganz viele Gewerke, spielen da miteinander. Und dann gibt es einen Austausch, wer verantwortet welchen Bereich und wer organisiert was. Da arbeiten wir auch ganz eng mit unseren Kollegen aus dem nautisch-technischen Bereich zusammen. Auch landseitig haben wir ja eine eigene Abteilung, die für Nautik und Technik auch in Hamburg angesiedelt ist, bei Carnival Maritime. Und wenn die Idee dann abgesegnet ist bei uns im Team und auch natürlich auch bei uns im Vorstand, dann geht der Prozess los und dann kümmert sich jemand, dass die Gondeln jetzt zum Beispiel in Kiel ankommen. Wir kümmern uns darum, dass ein Kran da steht, dass alle anderen Gewerke, alles was sperrig ist, zeitgleich da sind. Und dann laden wir das mit dem Kran an Bord, natürlich mit Unterstützung von den Kollegen und Kolleginnen an Bord. Ja. Und machen uns natürlich vorher schon Gedanken und stimmen uns ab, wie befestigen wir das Ganze, wie machen wir das windsicher, wie ist die Verkabelung. Also sind viele Vorarbeiten und der Tag, an dem dann die Lieferung ist, ist quasi schon fast das Finale. Dann kommt natürlich immer noch irgendwas ein bisschen rechts rum und links rum. Ein Teil der Installierung, die in diesem Jahr war in Oslo im Schneetreiben. Das ist natürlich, wenn man dann Lichterketten um irgendwelche dünnen Rohre wickeln muss, ein bisschen anstrengend, aber das Ergebnis ist hervorragend geworden.
Na, ich finde es gut, dass wir das auch mal so ein bisschen detaillierter erklären, weil die Gäste kommen an Bord und auf einmal steht da was und das mal zu wissen, wie das, was da im Hintergrund eigentlich alles passiert, bis das dann auch mal final dann so steht, wie jetzt in dem Fall die Gondel. Aber ich stelle mir das auch noch viel irrer vor, wenn es um die Werft geht. Bei so einer Werft, das kann man ja auch mal ganz grob sagen, wird ja ein komplettes Schiff teilweise umgebaut. Auch das muss ja, glaube ich, weit im Vorfeld, ja, geplant werden. Also wir reden ja hier von mehreren Jahren wahrscheinlich auch, oder?
Ja, da reden wir von mehreren Jahren. Es gibt ja Intervalle, in denen wir aus Sicherheitsgründen und für periodische Checks mit den Schiffen in die Werft müssen. Da gibt es eine Planung, die geht über ein Jahrzehnt, würde ich mal sagen, weil wir wissen ja, in welchen Abständen die Schiffe auf den Werften erwartet werden. Und dann hat jeder Bereich die Aufgabe zu gucken, was kann man nicht im operativen Geschäft erledigen, wofür brauchen wir die Werft, und dann wird eine Sammlung gemacht von allen Notwendigkeiten, für die man mehr Zeit braucht oder spezielle Gewerke oder wo man Räume weiträumig absperren muss, sodass kein Gastbetrieb machbar ist. Und das wird langfristig geplant und dann gibt es eine Werfliste und ganzen Arbeiten werden so geplant, dass natürlich alles auf den Punkt passt. Und da passiert innerhalb kürzester Zeit überall auf dem Schiff gleichzeitig etwas, das dann fertig sein muss, bevor der erste Gast wieder an Bord kommt für seinen Urlaub.
Also das, ich habe selber mal eine Werft mitgemacht. Das ist schon echt irre. Glaubt man gar nicht, was da alles in kurzer Zeit, wir reden hier von ein paar Tagen teilweise, was da alles auf so einem Schiff gemacht und gestemmt werden kann. Und ich habe mir heute AIDA Radioredakteurin Martha Hilscher eingeladen. Mit ihr spreche ich über ganz besondere Café- und Restaurantkonzepte, die es in Deutschland so gibt. Gerade jetzt im Herbst ist man ja öfter mal auf der Suche nach Unternehmungen, die man dann eher drinnen erleben kann. Draußen wird es schon kühler und auch bald dunkel. Und da hast du uns etwas ganz Spannendes heute mitgebracht, Martha, nämlich ein Dinner im Dunkeln, also ein Dinner in the Dark. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Wie der Name schon ein bisschen verrät, geht es darum, eine Mahlzeit komplett im Dunkeln einzunehmen, ohne das Essen dabei zu sehen. Das Entfernen eines Sinnes soll dafür die anderen schärfen.
Wow, das klingt ja mal wirklich nach was ganz anderem. Woher kommt diese Idee?
Das Konzept stammt aus Frankreich und wurde in Zusammenarbeit mit einer Blindenstiftung entwickelt. In der Schweiz wurde dann noch weiter an dem Konzept gearbeitet und 1999 wurde dort das erste dauerhafte Restaurant von einem blinden Geistlichen eröffnet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seinen sehenden Kunden die Erfahrung der Blindheit zu vermitteln.
Das heißt, welche Erfahrung soll ich bei einem Dinner im Dunkeln mitnehmen? Also was ist das Ziel?
Nach der Theorie, dass Aromen intensiver wahrgenommen werden, wenn man sie nicht sieht, soll damit eine erhöhte sensorische Erfahrung geschaffen werden. Und viel wichtiger noch, es soll ein Bewusstsein für eine Sehbehinderung schaffen und gleichzeitig auch eine Unterstützung für Betroffene darstellen. Einige Restaurants spenden zum Beispiel einen Teil ihrer Erlöse an Wohltätigkeitsorganisationen und bieten spezielle Arbeitsplätze an.
Aha, und wie läuft so ein Abend dann ab?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Dinner im Dunkeln ablaufen kann. Entweder man befindet sich in einem dunklen Raum oder bekommt bei Tisch eine Augenbinde.
Das klingt ja echt interessant. Kannst du uns sagen, wo es diese Möglichkeit gibt, so ein Dinner in the Dark zu genießen?
Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einige Dinner im Dunkeln werden als Event inszeniert und reisen quasi durch ganz Deutschland. Es gibt aber weltweit auch feste Restaurants in vielen größeren Städten. In Hamburg zum Beispiel findet das Dinner in the Dark in Zusammenarbeit mit dem Dialoghaus Hamburg statt. Dort werden unter anderem auch Erlebnistouren und Workshops im Dunkeln für Schulklassen oder andere Interessierte angeboten. Das Dinner im Dunkeln soll hauptsächlich die Barrieren zwischen blinden und sehenden Menschen abbauen und den Sehenden auch einen völlig neuen Zugang zu Speisen und Getränken liefern.
Was ist denn zum Beispiel so ein besonderes Restaurantkonzept, das du gefunden hast?
Es gibt zum Beispiel ein Restaurant, in dem man sich fühlt, als wäre man unter Wasser.
Aha, klingt ja spannend. Was und wie kann ich mir das vorstellen?
Das Restaurant heißt La Mer und ist in Neuwied in der Nähe von Koblenz. Es sieht aus wie eine Unterwassergrotte, denn neben ein paar Höhlenwänden bestehen die Wände aus Glas und dahinter ist ein riesiges Süßwasseraquarium. Ihr seid beim Essen sozusagen von Wasser umgeben und könnt, während ihr auf den nächsten Gang wartet, zahlreiche Fische beobachten.
Das ist ja Wahnsinn. Und ich habe gehört, Martha, auch auf der Zugspitze gibt es ein ganz besonderes Restaurant.
Das ist richtig. Auf der Zugspitze gibt es ein Iglu-Dorf, in dem man auch übernachten kann. Ab dem 27. Dezember ist es saisonal geöffnet und es gibt hier auch ein Iglu-Restaurant.
Ist das Restaurant auch so richtig in einem Iglu, wie man sich das vorstellt?
Genau, das ist in einem Iglu. Ringsrum sind Schneewände, die sogar sehr kunstvoll verziert sind. Und es gibt eine Eisbar aus Eisblöcken. Und vor dem Iglu kann man auch auf der Terrasse sitzen und hat vom Gipfel der Zugspitze aus ein tolles Alpenpanorama.
Aha, okay. Essen unter Wasser, Essen im Iglu. Hast du noch ein spannendes Restaurantkonzept für uns, ein anderes?
Ja, in Bielefeld gibt es das Restaurant Glück und Seligkeit. Das Besondere hier, das Gebäude ist eine Kirche. Die Martini-Kirche ist Ende des 19. Jahrhunderts im neugotischen Stil errichtet und geweiht worden und wurde auch bis 2002 als Gotteshaus genutzt. Danach hat ein Eventunternehmen die Kirche gekauft, saniert und zum Restaurant umgebaut. Das Kirchenschiff ist zum Beispiel in den alten Zustand versetzt worden, um das besondere Ambiente beizubehalten. Und bei der Eröffnung 2005 war es auch das einzige Kirchenrestaurant, das es bis dato in dieser Form bei uns gegeben hat.
Justine Hadekopf ist heute bei mir zu Gast. Sie ist an Bord von AIDA Diva im Moment, nautische Offizierin. Und ja, hat 2015 angefangen, damals als Kadett, dann studiert. So, und jetzt bist du nautische Offizierin. Was genau heißt das? Also was ist so deine Aufgabe?
Ja, Moment, wir haben verschiedene Aufgaben auf der Brücke. Jeder ist für andere Sachen zuständig. Aber im Grundprinzip, wir sind alle auf der Brücke zuständig, um das Schiff zu fahren. Jeder 8 Stunden am Tag, immer zu zweit auf der Brücke mit 2 Offizieren. Ja, und alles, was noch an administrativen Kram, Sachen dann halt dazukommen, dafür sind wir noch zuständig. Aber hauptsächlich das Schiff zu fahren, beim An- und Ablegen mit dabei zu sein, auf Manöverstationen die Leinen rauszugeben und wieder reinzuholen. Das sind die Hauptaufgaben. Und dann hat jeder noch ein paar extra Aufgaben, die verteilt sind. Wie ich bin zum Beispiel in der 4-8-Wache. Das heißt, ich unterstütze unsere Sicherheitsoffiziere an Bord mit den Rettungsbooten oder dem Feuerequipment, alles, was wir so an Bord haben.
Was ist so dein Ziel? Also wo soll es hingehen, in welche Richtung? Was ist die nächste Stufe, sagen wir mal so?
Ja, ich bin jetzt im Moment 2. Offizier und die nächste Stufe wäre dann der 1. Offizier. Und dann geht es immer weiter, bis zum Kapitän hoch.
Bis zum Kapitän. Ist das auch so das Ziel?
Ja, doch schon. Wenn es klappt, würde ich das schon gerne Kapitän werden.
Ja. Was fasziniert dich daran so? Oder was ist daran so toll an dem Job?
Ja, am Job des Kapitäns ist es schon faszinierend, die ganze Verantwortung für das Schiff zu haben, für alle Leute an Bord und für das ganze Schiff selber. Ist schon eine große Aufgabe.
Das auf alle Fälle. Also bis dahin heißt natürlich für dich erstmal, welche Positionen noch zu machen. Also du musst ja komplett alle Positionen durchmachen, aber was noch darüber hinaus? Also steht noch ein Studium an oder hast du eigentlich schon die Basis und musst jetzt nur noch so nach und nach die Stellen weitergehen, die Positionen?
Genau, das Studium ist beendet nach der Studiumzeit dann. Das muss man nicht mehr, man muss Seefahrtszeit aufbauen, die man braucht. Der nächste Schritt wäre jetzt erster Offizier für mich. Dann erhalte ich immer mein Kapitänspatent. Da brauche ich 2 Jahre Seefahrtszeit für. Und danach, dann könnte man schon Kapitän werden. Bei AIDA gibt es ja noch die Schritte dazwischen nach dem ersten Offizier, Sicherheitsoffizier für Feuerequipment oder für die Rettungsboote, die Rettungsmittel. Und danach noch das Staffkapitän und dann erst Kapitän.
Die AIDA Radio Primetime Show.
Hallo Thorsten Just noch einmal hier. Das waren sie also, die Highlights dieser Woche, die Gäste in der AIDA Radio Primetime Show. Die läuft übrigens immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA Radio. Empfangt ihr über DAB+. Und die Highlights packen wir eben immer in unserem Podcast zusammen und den gibt es dann immer freitags nach der Sendung ab 19 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf aidaradio.de in der Mediathek. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge und super wäre natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten oder auch der Familie empfehlt, die den gerne hören möchten. Entweder wir hören uns auf AIDA Radio oder bis zur nächsten Folge, nächsten Freitag.